Ja, freut mich, dass ich heute auch wieder hier sein darf. Und es war nicht abgesprochen, der Martin hatte heute Morgen zur Begrüßung mit einem bekannten Spruch begonnen, wie der Vater, so der Sohn. Und auch ich werde heute die Predigt mit einem Spruch oder einem Sprichwort beginnen. Ist nicht ganz so bekannt wie das, was der Martin zitiert hat, aber auch durchaus geläufig. Es heißt, wenn das Aug nicht sehen will, so helfen weder Licht noch Brill. Wenn das Aug nicht sehen will, so helfen weder Licht noch Brill. Wir haben schon in der Einleitung von Martin gehört, dass wir heute über den barmherzigen Samariter sprechen werden. Und dann ist die Frage, warum sprechen wir heute über Licht oder über Brille oder über Auge? Und wir werden es noch sehen, um was es hier geht, aber erstmal die Frage an uns, kennen wir das? Wir fragen manchmal im Leben, was recht zu tun sei. Wir wollen wissen, was der Weg ist, den uns Gott führen möchte. Und wir sehnen uns in unserem Leben nach Klarheit, nach dem, was das Richtige für uns im Leben ist zu tun. Und keiner möchte in seinem Leben auf einem Weg unterwegs sein, der sich später als Sackgasse herausstellt. Oder noch schlimmer, wenn er am Ende oder auch während des Lebens feststellen muss, das war nicht der richtige Weg, der Weg hat sich als todbringend herausgestellt. Von daher ist es wichtig, dass wir wissen, was es war und wonach können wir unser Leben ausrichten. Und wenn wir sehen, sehen wir auch mit unseren Augen recht. Sehen wir in dem rechten Licht und sehen wir auch die Wahrheit. Und das ist sicherlich auch ein Grund, warum wir heute hier sind. Martin hat auch in der Einleitung schon gefragt, ja, warum sind wir heute überhaupt hier? Mit welcher Erwartungshaltung sind wir heute hierher gekommen? Und ich denke, die meisten von uns, die erwarten schon, dass Gott zu uns spricht und dass er auch heute Klarheit und Wahrheit zu uns redet. Und das auch bei einem so bekannten Gleichnis wie dem barmherzigen Samariter. Und wenn ich in die Runde fragen würde, wer kennt das Gleichnis vom barmherzigen Samariter, können wir mal die Hand heben. Genau, fast alle, dachte ich mir auch schon. Und trotzdem sind wir heute hier und erwarten, obwohl wir es eigentlich gut kennen, dass Gott zu uns spricht und wir vielleicht aus einer anderen Perspektive erkennen dürfen, was er uns vielleicht auch neu oder gerade in neue Lebensumstände sagen möchte. Bevor wir unseren Text heute lesen, die Gliederung, die ich euch mitgeben möchte. Der erste Punkt, den wir uns anschauen, ist unter der Überschrift Perspektivenwechsel. Perspektivenwechsel. Der zweite Punkt ist Sehen und doch blind sein. Sehen und doch blind sein. Und der dritte Punkt, es geht dann in das Praktische, die Voraussetzung, um überhaupt recht sehen zu können. Voraussetzung, um überhaupt recht sehen zu können. Okay, starten wir mit unserem Text. Der steht heute in Lukas Kapitel 10, Verse 25 bis 37. Ich lese wieder aus der Schlachterübersetzung. Und siehe, ein Gesetzesgelehrter trat auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und er, Jesus, sprach zu ihm: Was steht im Gesetz? Was liest du? Er aber antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken und deine Nächsten wie dich selbst. Er sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet. Tue dies, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Und wer ist mein Nächster? Da erwiderte Jesus und sprach: Es ging ein Mensch von Jerusalem nach Jericho hinab und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und liefen davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog. Und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. Ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe, und als er ihn sah, hatte er Erbarmen und ging zu ihm hin, verband ihm die Wunden und goss Öl und Wein darauf, hob ihn auf sein eigenes Tier, führte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Und am anderen Tag, als er fortzog, gab er dem Wirt 2 Denare und sprach zu ihm: Verpflege ihn, und was du mehr aufwendest, will ich dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Welcher von diesen 3 ist deiner Meinung nach nun der Nächste dessen gewesen, der unter die Räuber gefallen ist? Er sprach: Der, welcher die Barmherzigkeit an ihm getan hat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und handle ebenso. So die Begebenheit und die Geschichte, die uns hier erzählt wird, das Gleichnis von dem barmherzigen Samariter. Wollen wir uns den ersten Punkt anschauen, Perspektivenwechsel. Hierzu wollen wir uns auch vor Augen führen, in welcher Situation momentan Jesus ist und auch seine Jünger. In Lukas Kapitel 9, 51, also gerade ein Kapitel zuvor, wird eine neue Ära jetzt in dem Lukas-Evangelium eingeleitet, nämlich das Wirken von Jesus in Galiläa war vorbei und er hat sein Angesicht Richtung Jerusalem gewandt. Und jetzt ist er auf der Reise von Galiläa Richtung Jerusalem. Wir lesen das in Vers 51, da steht: Es geschah aber, als sich die Tage seines Heimgangs erfüllten und er sein Angesicht nach Jerusalem richtete. Also das ist momentan die Situation, wo er ist. Und diese Situation wird uns begleiten bis Kapitel 19, 44. Also sind es etliche Kapitel im Lukas-Evangelium, in denen Jesus mit seinen Jüngern Richtung Jerusalem unterwegs ist. Und wer die Karte einigermaßen vor Augen hat von Israel, dann ist Galiläa im Norden von Israel. Und um in den Süden zu ziehen, Richtung Jerusalem, muss man durch welches Gebiet durch? Genau, Samarien. Und das war auch der Punkt, den wir dann auch in den folgenden Versen in Kapitel 9 noch gelesen hatten. Da wusste Jesus schon, wenn er mit seinen Jüngern hier durch Samarien durchzieht und die Dörfer sind vielleicht recht klein, da schicke ich mal Boten vorne raus, nicht dass ein Dorf überfordert wäre mit der Ankunft von mir und auch den Jüngern. Und diese Boten, die Jesus vorausgesandt hatte, die wurden allerdings scharf zurückgewiesen. Aus welchem Grund? Weil Jesus sein Angesicht Richtung Jerusalem gewandt hatte und die Samariter traditionell Feinde oder in Feindschaft mit den Juden lebten. Und gleich zu Beginn, also auf dieser Reise von Jesus mit seinen Jüngern Richtung Jerusalem, durften die Jünger etwas sehr Entscheidendes lernen. Nämlich, dass auch wenn eine Gastfreundschaft nicht angeboten wird oder wenn sogar offen Feindschaft ihnen entgegenschlägt, ist es nicht so, wie Jakobus oder auch Johannes vorgeschlagen haben, dass jetzt Feuer vom Himmel fallen soll, um diese Menschen in diesem Dorf, die die Gastfreundschaft nicht entgegengebracht haben, zu verzehren, sondern Jesus musste ihnen sagen, in Vers 55, wisst ihr nicht, welches Geistes Kinder ihr seid? Und danach sagt er, denn der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um die Seelen der Menschen zu verderben, sondern zu erretten. Das ist im Vers 56. Es war die erste Lektion hier auf der Reise, die die Jünger lernen durften. Sie haben gedacht, wir dürfen das tun wie Elia. Die Menschen waren uns feindselig. Wir sind doch hier voller Eifer für unseren Herrn. Und das wäre doch nur richtig, hier das Feuer vom Himmel fallen zu lassen. Aber Jesus macht ihnen klar, warum er gekommen ist. Und zeigt schon hier in dieser ersten Begebenheit auf der Reise auf, dass er ein Barmherziger ist, dem es um Barmherzigkeit geht. Jesus war gekommen, um zu erretten, nicht zu verderben. Und die Jünger durften hier lernen, wozu er gekommen war. Nicht Vernichtung, sondern die Errettung von Seelen war der primäre Auftrag von Jesus. Und die Jünger durften auch mit eigenen Augen sehen, wer dieser Retter war. Da haben wir bei der letzten Predigt in den letzten Versen auch gelesen. Das ist dann Kapitel 10, Vers 23 und 24. Da spricht Jesus gewandt an seine Jünger: Glückselig sind die Augen, die sehen, was ihr seht. Denn ich sage euch, viele Propheten und Könige wünschten zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Und zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Die Jünger wurden hier selig gepriesen, auch von Jesus hat gesagt, diese Augen, mit denen ihr jetzt sehen dürft und was sie sehen dürfen, es haben viele vor euch begehrt, das zu sehen mit den Augen, was ihr hier sehen dürft. Und in diese Begebenheit, also das ist die Einleitung, das ist auch die Situation, in der wir stehen, beginnt nun unser Text. Und es steht ein Gesetzeslehrer oder auch Gesetzesgelehrter auf. Und wir lesen hier, dass er Jesus versuchen möchte. Ein Gesetzesgelehrter, kurz zur Definition oder Begrifflichkeit, was ist eigentlich ein Gesetzesgelehrter oder auch ein Gesetzeslehrer? Steckt im Wort eigentlich auch schon ganz gut erklärt drin. Einfach ein Fachmann oder ein Experte, der sich im Gesetz Gottes gut auskennt. Also der im Gesetz Gottes gut gelehrt ist und auch andere im Gesetz Gottes lehren kann. Also quasi ein religiöser Fachmann, der sich in allen Fragen rund um das Gesetz wirklich gut auskennt. Und dieser Lehrer, der bildet andere aus. Und andere wollen auch von ihm lernen, weil er einfach gut Bescheid weiß. Interessant ist dabei, im Judentum, wenn er gelehrt wird, dass jetzt nicht so eine Frontalbotschaft wie hier stattfindet, einer steht vorne und alle anderen hören zu, sondern häufig wird gelernt, indem interaktiv miteinander diskutiert wird. Also der Lehrer stellt eine Frage und die Schüler, die stellen häufig eine Gegenfrage. Also sehr viel wird im Judentum auch heute noch durch so einen interaktiven Dialog gelernt und diskutiert. Und daher ist auch überhaupt nicht verwunderlich, dass dieser Gesetzesgelehrte, auch mit dem negativen Ansinnen, Jesus zu versuchen, nun mit einer Frage startet. Und die Frage, die er hier stellt, lautet: Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Und wie antwortet Jesus? Er hätte die Frage einfach beantworten können, tut er aber nicht, sondern in dieser Manier, wie auch die Juden und auch heute noch die Rabbiner miteinander diskutieren, stellt er eine Gegenfrage. Und die Gegenfrage lautet: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Also Jesus weiß natürlich sehr exakt, wen er vor sich hat. Es ist ein Gesetzesgelehrter, ein Mensch, der sich im Gesetz auskennt und im Gesetz kundig ist. Also dieser Gesetzesexperte. Und Jesus verweist ihn nun exakt auf sein Wissen, wo er Experte drin ist. Ein Gesetzesgelehrter. Und Jesus sagt: Du weißt doch eigentlich Bescheid. Was steht im Gesetz? Was liest du? Sag du es mir, weil du bist doch der Experte. Und hier auch nochmal kurz zur Begrifflichkeit ewiges Leben. Was verstehen wir darunter? Also wenn der Gesetzesgelehrte fragt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Was meint er damit? Wir lesen das in einer anderen Begebenheit in Matthäus, da auch ein Pharisäer Jesus fragt, was muss ich tun, um ewiges Leben zu erben? Antwortet er später in der Begebenheit mit den Worten, wie schwer es auch für jemand ist, der reich ist, in das Reich Gottes hineinzukommen. Oder er benutzt auch den Begriff errettet werden. Also wenn wir davon sprechen, dass es heißt, wie kann ich ewiges Leben erben, könnten wir es genauso synonym ersetzen mit, wie kann ich in das Reich Gottes hineinkommen oder wie kann ich errettet werden. Also heute würden wir wahrscheinlich die Worte gebrauchen, wie kann einer von Neuem geboren werden oder auch wie kann einer gerettet werden. Also das nur zur Begrifflichkeit, dass der Gesetzeslehrer ihn fragt, wie kann ich ewiges Leben erben oder wie kann ich errettet werden? Die Antwort nun, die der Gesetzeslehrer gibt, ist auch sehr interessant. Denn exakt die gleiche Antwort gibt auch Jesus, als er gefragt wird, was ist eigentlich das wichtigste oder höchste Gebot? Das lesen wir in Matthäus 22, Ich lese die Verse vor, Matthäus 22, Verse 36 bis 40. Da wird Jesus gefragt: Meister, welches ist das größte oder auch höchste Gebot im Gesetz? Und Jesus spricht zu ihm: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Denken. Das ist das erste und größte Gebot. Und das zweite ist ihm vergleichbar: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Geboten hängen das ganze Gesetz und die Propheten. Und wenn nun der Gesetzesgelehrte diese Antwort gibt, beweist er damit, dass er tatsächlich richtig was verstanden hat aus dem Gesetz. Denn dieser Zusammenhang zwischen du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst, steht so in diesem direkten Zusammenhang im Alten Testament nicht. Also ist die Frage schon, woher wusste er das eigentlich, dass auch du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst so entscheidend und so wichtig ist. Der erste Teil, dass wir Gott lieben sollen von ganzem Herzen, das war den Juden, auch bis heute ist es den Juden sehr bekannt. Denn es gibt ein Gebet, was sie sowohl morgens als auch abends eigentlich täglich rezitieren. Das sogenannte Schma Israel, also diejenigen, die Hebräisch können, ich nicht, andere unter uns schon. Schma heißt sowas wie höre, höre. Also höre Israel. Und das sagen sie jeden Morgen und jeden Abend. Das lesen wir in 5. Mose, Kapitel 6, Vers 5. 5. Mose, Kapitel 6, Vers 5. Folgende. Ich lese schon ab Vers 4. Also 5. Mose, Kapitel 6, Vers 4. Da steht: Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du auf dem Herzen tragen. Sollst du deinen Kindern einschärfen, davon reden, wenn du in deinem Haus sitzt oder auf dem Weg gehst, wenn du dich niederlegst und wenn du aufstehst. Also das war sehr bekannt, das wussten die Juden, das hatten sie auch im Gedächtnis. Der zweite Aspekt, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, der kommt in einer anderen Stelle vor. Und zwar lesen wir das in dem dritten Buch Mose, 3. Mose Kapitel 19. Und hier auch sehr interessant, es kommt in zwei Versen vor. Also 3. Mose Kapitel 19, die Verse 18 und 34. Da heißt es in Vers 18: Du sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Hier bezieht er sich vor allen Dingen auf die Kinder des Volkes. Also nicht Rache, noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, also Juden unter Juden, sondern du sollst deine Nächsten lieben wie dich selbst. Und Vers 34: Der Fremdling, der sich bei euch aufhält, soll euch gelten, als wäre er bei euch geboren. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Also nicht nur bezogen auf Juden unter sich, sondern ganz entscheidend auch auf den Fremdling. Der Fremdling, der sich bei euch aufhält, der soll euch gelten, als wäre er bei euch geboren. Und du sollst ihn lieben wie dich selbst. Warum? Auch zur Erinnerung, denn ihr seid auch Fremdlinge gewesen im Land Ägypten. Ich bin der Herr, euer Gott. Und wenn wir hier sehen, dass der Gesetzesgelehrte diese Antwort geben konnte, auch genau in diesem Zusammenhang, sowohl Gott sollst du lieben als auch deinen Nächsten, kann ihm Jesus nur bescheinigen: Ja, du hast wirklich sehr viel verstanden aus dem Gesetz. Du bist ein wirklicher Experte, und gibt ihm die Antwort: Du hast recht geantwortet. Tue dies, so wirst du gerecht. Das hat dem Gesetzesgelehrten natürlich überhaupt nicht gepasst. Er wollte eigentlich Jesus herausfordern, und plötzlich steht er in einer Situation, in der er selber herausgefordert ist. Er hat eine Antwort geben müssen, die auch bewiesen hat, dass er wirklich was versteht und auch jetzt im Nachfolgenden sein Herz offenbaren wird mit dem Gleichnis, was Jesus ihm erzählen wird. Und daher, da er sich auch schon ein bisschen ertappt fühlt, sagt auch die Schrift hier, der Gesetzesgelehrte oder der Gesetzeslehrer, der wollte sich nun selbst rechtfertigen. Es ist sicher auch eine Situation, die uns immer wieder begegnet, wenn wir uns irgendwo ertappt fühlen und eigentlich sagen müssen, ja, jetzt merke ich schon, jetzt müsste ich eigentlich zugestehen, ja, du bist der Einzige, der Recht hat und lehre du mich. Oder auch was zugestehen, wollen wir uns stattdessen selbst rechtfertigen. Und das Gleiche tut der Gesetzesgelehrte hier auch. Er steht, er wollte sich selbst rechtfertigen und fragt nun, ja, wer ist denn überhaupt mein Nächster? Und daraufhin erzählt Jesus das Gleichnis von dem barmherzigen Samariter. Die zwei Fragen, die der Gesetzesgelehrte gestellt hat, zeigen schon von Anfang an sehr deutlich die Herzenshaltung und auch die Herzenseinstellung von dem Gesetzesgelehrten. Nämlich, er hat in seiner ersten Frage gefragt, was muss ich tun? Und in der zweiten Frage, wer ist mein Nächster? Der Gelehrte ist sehr darauf bezogen, auf sich selbst. Was muss ich tun und wer ist mein Nächster? Und wir wollen in einem ersten Überflug jetzt über dieses Gleichnis herausfinden, naja, was stellt Jesus ihm hier für eine neue Perspektive vor Augen? Und da sehen wir, dass es Jesus geht, nicht darum geht, und Jesus zeigt ihm, dass es nicht darum geht, herauszufinden erstmal, wer ist denn würdig, mein Nächster zu sein, aus der Fragestellung heraus, oder wer ist denn würdig, meine Liebe zu empfangen, sondern vielmehr, wem bist du Nächster? Wir lesen in den letzten Versen von dem Gleichnis, als er wieder den Gesetzesgelehrten fragt, naja, welcher von diesen dreien, von denen wir gelesen haben, ist deiner Meinung nach nun der Nächste gewesen, dem, der unter die Räuber gefallen ist? Und er konnte sagen, derjenige, der die Barmherzigkeit getan hat. Und Jesus konnte dem Gesetzesgelehrten hier in diesem ersten Überflug, wie wir uns anschauen wollen, zeigen, dass er ein sehr ich-zentriertes, ein sehr egoistisches Denken hatte. Es ist ein Denken, welches auf eigene Verdienste aus ist, ein Denken, was auch sehr stark davon geprägt ist, was muss ich tun aus eigenen gerechten Werken, um hier gerecht gesprochen zu sein? Und dieses Denken ist vor allen Dingen geprägt von Stolz, auch von dem Blick und der Freude auf eigene Errungenschaften. Wenn ich etwas tue, was muss ich tun? Wodurch kann ich mich dann erfreuen? Oder worin liegt die Belohnung und der Erfolg darin, wenn ich etwas getan hatte? Und interessanterweise ist es auch so, dass dieser Blick zwangsläufig den Blick auf den Nächsten verblendet. Der Nächste gerät zwangsläufig aus dem Sichtfeld, wenn ich nur auf mich schaue und so ich-zentriert oder egoistisch frage, wie es der Schriftgelehrte bzw. der Gesetzesgelehrte hier getan hatte. Und Jesus gibt ihm auch mit dem Gleichnis von dem barmherzigen Samariter hier einen Perspektivenwechsel und zeigt ihm, dass er die Frage ganz anders stellen müsste. Er geht gar nicht direkt auf diese Frage ein, wer ist denn mein Nächster, sondern vielmehr beantwortet er die Frage, bist du überhaupt selbst Nächster? Wem bist du Nächster? Also die Sicht weg von sich hin zum Blick auf den Nächsten. Wir können hier erkennen, dass dann trotz so viel Wissen, wie es offensichtlich auch bei dem Gesetzesgelehrten vorhanden war, nicht zwangsläufig der Blick für den Nächsten vorhanden ist. Es kommt also nicht unbedingt darauf an, wie viel ich weiß, sondern wie ich auch das, was ich weiß, recht anwende. Und das wollen wir jetzt im zweiten Teil der Predigt im Detail etwas näher anschauen, nämlich wie kann ich sehen und doch blind sein? Wie kann das sein, dass der Gesetzesgelehrte und auch in diesem Beispiel der Priester und der Levit sehen und doch blind sind? In den Versen 31 bis 33, die wollen wir genauer anschauen, steht: Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er auf der anderen Seite vorüber. Ebenso kam auch ein Levit, der in der Gegend war, sah ihn und ging auf der anderen Seite vorüber. ein Samariter aber kam auf seiner Reise in seine Nähe. Und als er ihn sah, hatte er Erbarmen. Auch hier nochmal ganz kurz vorne rausgeschickt von den Begrifflichkeiten ein Priester. Was ist ein Priester oder was hat ein Priester zu tun? Ein Priester ist ein Mittler zwischen Gott und dem Menschen. Ein Priester ist allgemein gesprochen einer, der als Verbindung zwischen Gott und den Menschen steht. Er ist einer, der dort, wo die Verbindung auch zwischen Mensch und Gott verloren gegangen ist oder auch wo die Verbindung gestört wurde, sie wiederherstellt. Ein Priester hat auch zur damaligen Zeit, auch heute, aus der Tora vorgelesen. Er betete, sang auch mit dem Volk, brachte auch Opfer dafür die Sünden des Volkes und auch für seine Sünden und hatte sich auch regelmäßig zu reinigen und sich von allem, was ihn unrein machen könnte, fernzuhalten. Was ist ein Levit? Ist eigentlich relativ einfach zu erklären. Ein Levit ist einer, der aus dem Stamm Levi, im Israel gibt es 12 Stämme, einer davon ist der Stamm Levi und ein Levit ist ein Nachkomme aus dem Stamm Levi. Das ist relativ selbsterklärend. Aber was waren denn die Aufgaben von einem Leviten hauptsächlich? Was hat ein Levit denn getan? Ein Levit war häufig ein Tempeldiener, der dem Priester im Gottesdienst oder auch bei diesen Opfern, die gebracht wurde, assistierte. Also das sind die Hauptaufgaben von einem Priester und einem Leviten. Also sehen wir, dass hier in dem Gleichnis von Jesus zwei Personen gewählt werden, die eigentlich ständig mit Gott in Verbindung stehen oder stehen sollten. Also sie waren beständig im Tempel, an dem Ort, an welchem sich auch Gott in seiner Herrlichkeit zeigte. Und wenn jemand wissen musste, wie man Gott naht oder wie ich auch den Nächsten in den Augen Gottes sehen könnte, dann doch eigentlich diese. Wer könnte es eigentlich besser als der Priester oder der Levit, die ständig mit ihm unterwegs sein sollten? Und doch sehen wir hier bei beiden die gleiche Formulierung. Sie sahen mit ihren Augen, haben den niedergeschlagenen, ausgeraubten Menschen gesehen. Und was haben sie getan? Sie gingen auf der anderen Seite vorüber. Eine Distanz aufgebaut zwischen sich und dem Nächsten, haben ihn gesehen und sind doch mit wahrscheinlich möglichst großem Abstand vorübergegangen. Sie hatten die Augen geöffnet und haben gesehen und haben doch die Augen des Herzens verschlossen. Und demgegenüber wird jetzt dieser Samariter dargestellt. Er geht auch oder kommt in die Nähe, er sieht mit seinen Augen und dann regt sich etwas in ihm. Er sieht nicht nur, sondern er hat Erbarmen. Und hier ist die Frage, die sich uns stellt nun, der Priester und der Levit, die sehen den offensichtlich auch mit ihren Augen. Und trotzdem wenden sie sich ab und gehen vorüber. Die Frage ist, warum? Was sind es für Gedanken, die in den Leviten oder auch den Samariter gekommen sind, in den Priester gekommen sind, dass sie einfach vorübergehen können? Waren es vielleicht primär diese Reinheitsvorschriften, die sie davon abgehalten haben, dem niedergeschlagenen Menschen zu helfen? Waren es vielleicht auch viele Sorgen, dass sie einfach gesagt haben, ich habe selbst so viel zu tun, es ist eben schlecht gelaufen für ihn, es ist eben eine gewisse Gefahr, die sich hier darstellt, wenn man alleine reist, muss er sich selbst helfen, ich bin mit mir jetzt gerade selbst so beschäftigt und ich habe sehr viel zu tun, ich kann ihm in dem Fall nicht helfen und bleiben auf Distanz und gehen vorüber. Aber dann ist auch die Frage zu beantworten, wie kam es überhaupt dazu, dass der Samariter sieht und erkennt, dass er das Leid sieht und auch zusieht, aber nicht nur zusieht, sondern erkennt, dass auch in seinem Denken sich etwas regt. Dass er sagt, er sieht und gleichzeitig empfindet er Erbarmen. Und nicht nur ein Erbarmen, was sagt, das ist ein armer Mensch, vielleicht kommt mal einer und hilft ihm, sondern es ist ein Erbarmen, welches auch gleichzeitig zur Tat schreitet und Hilfe leistet. Und das wollen wir uns jetzt im dritten Teil, im Praktischen, nochmal genauer anschauen. Wie funktioniert es eigentlich, dass einer überhaupt ein Herz haben kann, welches einen Blick auf den anderen hat, dass er den anderen überhaupt wahrnimmt und dass der andere auch mit diesen Augen Gottes gesehen werden kann. Wie kommt es dazu, dass ich Erbarmen überhaupt empfinden kann? Nächster zu sein und nicht auf der anderen Seite vorüber zu gehen? Welche Voraussetzungen sind dafür überhaupt notwendig, recht sehen zu können und nicht zu sehen und doch blind vorüber zu gehen? Und hier können wir aus dem Gleichnis des barmherzigen Samariters lernen, dass es offensichtlich auch nicht an dem akademischen Bildungsgrad liegt. Dass es nicht daran liegt, ob wir einen besonders hohen Bildungsabschluss erreicht haben oder sogar eine hohe Stellung in geistlichen Ämtern innehaben, um recht sehen zu können. Die Barmherzigkeit kann von ganz anderen Menschen geübt und getan werden, manche, die vielleicht gar nicht so viel vom Gesetz wissen. Vielleicht wusste der Samariter nicht viel über Gott, aber er hatte was sehr Grundlegendes und etwas sehr Entscheidendes über Gott erkannt. Etwas Natürliches, welches in der Art und in der Natur und in dem Wesen Gottes selbst liegt. Und es zeigt sich daran, dass der Samariter im Erblicken des Nächsten, als er den Nächsten sieht, den Nächsten erkannte und selbst Nächster wurde. Er sah und hatte Erbarmen. Er wurde erfüllt mit einem Herz, welches an die Nöte des anderen denkt. Und dieses Herz sieht und denkt daran, was dem anderen dient. Gott selbst stellt sich zu einem Zeitpunkt vor, als Mose gefragt hatte, wer bist du denn eigentlich, Gott? Wer führt uns hier aus dem, oder wer hat uns aus dem Land Ägypten herausgeführt? Wer bist du? Ich möchte wissen, wie dein Name ist oder wer du bist und lass doch deine Herrlichkeit an mir vorüberziehen. Wir lesen diese Begebenheit im 2. Mose in dem 34. Kapitel. Da ist es so, dass Mose zuvor gefragt hat, Herr, lass doch deine Herrlichkeit an mir vorüberziehen. Ich möchte wissen, wer du bist. Und Gott befiehlt Mose, dass er nochmals steinerne Tafeln herstellen soll, die er zuvor zerschlagen hatte. Und geht nun in einer Wolke an ihm vorüber und tritt vor ihn und spricht zu ihm. Und hier ist es sehr interessant, wie offenbart sich Gott selbst? Was sagt er über sich, was oder wer er ist? 2. Mose 34, 6 und 7. Da spricht er über sich selbst. Der Herr, der starke Gott, der barmherzig und gnädig ist, langsam zum Zorn, und von großer Gnade und Treue, der Tausenden Gnade bewahrt und Schuld und Übertretung und Sünde vergibt, aber keineswegs ungestraft lässt, sondern die Schuld der Väter heimsucht an den Kindern und Kindeskindern bis in das dritte und vierte Glied. Das ist das Erste, was Gott sagt über sich selbst. Wer bin ich? Ich bin ein starker Gott, ein mächtiger Gott und ich bin als Erstes barmherzig und gnädig. Langsam zum Zorn und von großer Gnade und Treue. Wenn du mich fragst, wer bin ich, dann offenbart sich Gott so. Ich bin ein barmherziger Gott, ich bin gnädig, langsam zum Zorn. Es liegt in Gottes Wesen, wie er selbst ist, in seiner Essenz, in seinem Ich. Ich bin barmherzig und ich bin gnädig und ich liebe es, gnädig zu sein. Und auch sehr interessant ist, was ist eigentlich die Aufgabe, ich hatte es vorhin schon mal in der Definition einigermaßen anklingen lassen, der Priester und der Leviten, aber nun etwas genauer, was ist eigentlich genau die Aufgabe der Priester und Leviten in dem Tempel zu tun? Und da lesen wir eine Stelle in 2. Chronik, Kapitel 7, die Verse 1 bis 7, nämlich dürfen wir erkennen, dass es eigentlich die Aufgabe der Priester und der Leviten war, Gott zu danken, und zwar Gott für eine ganz bestimmte Sache zu danken. Nämlich, sie sollten Gott für seine Barmherzigkeit und für seine Gnade danken. 2. Chronik 7, 1 bis 7. Es ist die Begebenheit, als Salomo den Tempel einweihen darf. Zuvor hat er das Dankgebet gesprochen. Und nun lesen wir bei dieser Einweihung des Tempels, was Salomo weitergibt an Aufgaben 1 bis 7. Und Salomo, als Salomo sein Gebet vollendet hatte, fiel Feuer vom Himmel und verzehrte das Brandopfer und die Schlachtopfer. Und die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus, sodass die Priester nicht ins Haus des Herrn hineingehen konnten. Die Herrlichkeit des Herrn war dort. Und alle Israeliten sahen das Feuer herabfallen und die Herrlichkeit des Herrn über dem Hause. Und sie fielen auf ihre Knie mit dem Antlitz zur Erde, aufs Pflaster. Was haben sie getan? Sie beteten an und dankten dem Herrn. Wofür? Dass er gütig und seine Barmherzigkeit ewiglich währt. Dass er gütig ist und seine Barmherzigkeit ewiglich währt. Das waren die ersten Punkte, für die sie gedankt haben. Der König Salomo aber und das ganze Volk opferten vor dem Herrn 22.000 Rinder und 120.000 Schafe opferte der König Salomo. Das ist eine Menge. Und so weihten sie das Haus ein. Der König und das ganze Volk. Und jetzt der Vers 6. Was war die Aufgabe der Priester und der Leviten im Speziellen? Die Priester aber taten ihren Dienst, ebenso die Leviten, mit den Saitenspielen des Herrn, die der König David hatte machen lassen, dem Herrn zu danken, dass seine Barmherzigkeit ewiglich währt. Es war eigentlich die primäre Aufgabe der Leviten und der Priester. Es waren Saitenspiele, die hier der König David hatte machen lassen. Und ihre Aufgabe war es, dem Herrn zu danken für seine Barmherzigkeit, die ewiglich währt. Hätten nun diese Priester oder der Priester und der Levit, von dem wir in dem Gleichnis vom barmherzigen Samariter lesen, so gehandelt und hätten sie auch ständig Gott für seine Barmherzigkeit gedankt, ist es schwer vorstellbar, dass sie einfach an einem Menschen, der Barmherzigkeit notwendig hat, der Hilfe notwendig hat, vorübergehen können. Hätten sie ihren Dienst wirklich so verrichtet, hätten sie auch eine andere Herzenseinstellung gehabt. Denn dass die richtige Sicht auf Gott und das Erkennen seiner Barmherzigkeit auch unseren Sinn und unser Denken verändert und dass derjenige Barmherzigkeit leisten kann, der auch erfahren hat, wie barmherzig Gott ist, das sehen wir beispielsweise an dem König David. David dankt in seinem Dankgebet dafür, dass Gott ein unvergleichlicher Gott ist, der ihn gnädig und barmherzig geführt hat. Er hat demütig erkannt, obwohl er ein sehr mächtiger König wurde, dass es Gott allein war, der ihn barmherzig so weit geführt hat und so weit geleitet hatte, bis zu dem Punkt, an dem er sein durfte. Wir lesen es in 2. Samuel, Kapitel 7, Vers 17, folgende. Da steht, und der König David setzte sich vor dem Herrn nieder und sprach, wer bin ich, Herr, und was ist mein Haus, dass du mich bis hierher gebracht hast? Aber nun hast du das noch für zu wenig gehalten, Herr. Herr, und hast aus dem Hause deines Knechtes sogar für die ferne Zukunft Zusagen gegeben. Und das nach Menschenweise, Herr. Und was soll David noch mehr reden mit dir? Du kennst ja deinen Knecht, du kennst ihn, Herr. Um deines Wortes willen und nach deinem Herzen hast du all diese großen Dinge getan, dass du sie deinem Knecht kundtust. Darum bist du Großherr, denn es ist keiner wie du und ist keiner Gott außer dir nach allem, was wir mit unseren Ohren gehört haben. So etwas konnte David beten, der selbst auch Dinge getan hatte, die absolut gegen das Gesetz waren, über die er auch sehr traurig war, aber er konnte Buße tun und konnte hier beten, Herr, wer bin ich? Ist ein demütiges Verhalten gewesen. Wer bin ich, Herr? Und wie groß bist du? Er war nicht stolz, sondern er war demütig und hat Gott dafür gedankt, für die große Barmherzigkeit, die er an ihm getan hatte. Er konnte Gott für seine Führung in seinem Leben danken. Und für die Barmherzigkeit um seines Wortes willen, hatten wir gelesen nochmal, Gott konnte gar nicht anders. Er ist, wie er ist in seiner Essenz, um seines Wortes willen. Er hat dieses Wort zugesagt, er sagte, ich bin ein barmherziger Gott und er war auch David barmherzig. Und David konnte es für sich ergreifen, er wusste, das ist ein barmherziger Gott und darauf kann ich setzen. Und weil David das in seinem Leben erfahren hat, dass Gott ein barmherziger Gott ist, gerade deswegen, weil er so erfüllt war mit der Barmherzigkeit, die er in seinem Leben auch erfahren hatte, konnte er wiederum auch barmherzig sein. Welche Situation oder welche Begebenheit ist uns im Kopf, da David richtig Barmherzigkeit übte mit Saul, als er ihn verschonte, aus dem Grund, weil er auch wusste, sonst hätte er sich gegen den Gesalbten des Herrn versündigt. Und noch eine Situation. Richtig, mit dem Mephibosheth, sehr gut. Da steht in 2. Samuel 9, Vers 1, ich lese es vor. Und David sprach, ist noch jemand übrig geblieben von dem Hause Sauls, dass ich Barmherzigkeit an ihm tue, um Jonathans Willen, der die Treue an ihm gehandelt, der Treue an ihm gehandelt hat. David hatte den Blick auch für den Nächsten, hatte auch den Blick, dass Barmherzigkeit eine Sache ist, die er einfach tun muss, weil er so erfüllt war auch mit dem, wie Gott an ihm barmherzig gehandelt hatte. Und fragt, ist noch jemand übrig geblieben vom Hause Sauls, dass ich Barmherzigkeit an ihm tue? David war erfüllt vom Schauen und auch vom Sehen von Gottes Barmherzigkeit und Größe. Er sah diese Sicht auf Gott und dieses Erfülltsein dieser Barmherzigkeit hatte Auswirkungen auf sein Tun und er übte daher Barmherzigkeit. Und die Frage, die sich uns stellt, ist, welche Sicht hast du? Welche Sicht habe ich? Bin ich einer, wie wir im ersten Teil gelesen haben, der noch überlegt, wer ist überhaupt mein Nächster oder wer ist würdig, mein Nächster zu sein? Wer ist überhaupt würdig, meine Liebe zu empfangen oder mit wem sollte ich meine Zeit überhaupt verbringen? Oder bist du schon so weit, dass du auch sagen kannst, ja, ich bin einfach Nächster? Und auch die Frage, unsere Sicht auf Gott, haben wir schon erkannt und haben wir es erlebt, dass Gott ein starker und ein barmherziger Gott ist? Hast du es auch erkannt in deinem Leben, dass er einer ist, der auch in deinem Leben schon viel Barmherzigkeit und Gnade dir erwiesen hat? Und durfte dieses aufgehende Licht, wie wir ganz zu Beginn im Lukas lesen, steht das aufgehende Licht aus der Höhe, aus dem Lobgesang des Zacharias, ist es auch schon aufgehendes Licht, was in deinem Leben erkennbar werden durfte. Da lesen wir in Kapitel 1 ab Vers 76, in dem Lobgesang vom Zacharias, spricht Zacharias, und du Kindlein wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen, dass du seinen Weg bereitest und Erkenntnis des Heils gebest seinem Volk in der Vergebung ihrer Sünden. Durch die herzliche Barmherzigkeit unseres Gottes, durch die uns besuchen wird das aufgehende Licht aus der Höhe, auf dass es erscheine denen, die sitzen in der Finsternis und Schatten des Todes und richte unsere Füße auf den Weg des Friedens. Nur derjenige, der auch dieses Licht erkennen konnte und dieses Licht erkannt hat, er kann auch diese Barmherzigkeit üben, die der Samariter geübt hat. Anders bleiben wir in der Dunkelheit, in der Finsternis, im Schatten, solange uns dieses Licht nicht aufgegangen ist, solange wir nicht diese Barmherzigkeit Gottes auch in unserem Leben wirklich kennengelernt haben. Und auch die Frage an uns, können wir dann, wenn wir es kennengelernt haben, so wie David im Psalm 23, der den meisten auch von uns bekannt sein dürfte, im letzten Vers beten, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Und die Frage, kennst du auch den Vater als den Vater der Barmherzigkeit? So wie uns der Teufel vorgestellt wird als Vater der Lüge, wird uns Gott vorgestellt als Vater der Barmherzigkeit und der Gott allen Trostes. Das lesen wir in den Einleitungsversen zum 2. Korintherbrief. 2. Korinther 1, Vers 3 steht es. Hier kann Paulus Gott loben und spricht, gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes. Ist er auch für dich Vater der Barmherzigkeit? Und sind auch wir erfüllt im Wissen und demütig im Dank um diese große Barmherzigkeit unseres Vaters? Und sehen wir dann auch unseren Nächsten tatsächlich als Nächsten? Sind wir dann auch Nächster, egal wer uns gegenübertritt? Und führt der Dank und das Lob über Gott und dieses Erfülltsein darüber, wie Gott ist und seine große Liebe und sein Erbarmen zu uns dazu, dass auch wir den Nächsten sehen, wie Gott ihn sieht? Paulus spricht zu den Ephesern in Kapitel 2, 4, 5. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr gerettet. Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Und das wird auch der Schlüssel sein, wenn wir uns fragen, naja, wie komme ich überhaupt dahin, recht sehen zu können? Wie kommt ein Priester oder auch ein Levit dorthin, recht sehen zu können? Und wie kam der Samariter dorthin, sehen zu können, wie Gott sieht? Es ist auch die Aufforderung uns, dass wir sagen, ja, lasst uns auch diese große Barmherzigkeit Gottes, des Vaters, immer wieder vor Augen haben, dass wir uns damit beschäftigen, wie barmherzig und wie barmherzig er mit uns gehandelt hat und wie barmherzig er ist. Dass wir diesen großen und starken Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, vor Augen haben. Und dass dann unser Herz voller Dank und Freude auf diese barmherzigen Taten des Vaters blickt. Nicht, dass wir auf unsere eigenen Errungenschaften blicken, wie es der Priester oder auch der Levit vielleicht tun wollten oder auch der Gesetzesgelehrte. Nicht, was muss ich tun, sondern darauf zu schauen, was hast du getan und wie groß bist du und wie bist du der Vater der Barmherzigkeit, dass ich Freude daran haben darf. Und sind wir so erfüllt von Gott und auch seinem Geist und ist dieses Denken und auch diese Sicht in unserem Kopf und danken wir Gott auch immer wieder für die großen Wundertaten und auch für die Taten der Barmherzigkeit, die er an uns getan hat, dann wird sich zwangsläufig unsere Sicht und unser Denken über den Nächsten verändern. Wenn du siehst, dass du so viel geschenkt bekommen hast und dass Gott so gnädig mit dir war, dann kannst du nicht vorübergehen und den Nächsten einfach liegen lassen. Dann machst du dir Gedanken darüber, was dient dem anderen, was braucht der andere. Du bist erfüllt und das Erfülltsein, das fließt über und es ist eine Freude, die in uns entstehen darf. Und dieser Blick weg von uns, der Blick voller Dank gegenüber Gott und somit dann auch auf die Bedürfnisse und Nöte des Nächsten. Es soll uns auch die kommende Woche und auch die Wochen vor Weihnachten doch auch gerade wieder vor Augen geführt werden und antreiben. Und auch wir wollen Gott immer wieder aufs Neue danken und wie es auch Martin im Psalm 103 schon zitiert hat, heute in der Einleitung, dass wir uns darüber Gedanken machen, wie viel Gnade er uns erwiesen hat, dass wir voll werden in unseren Gedanken mit dem Lob Gottes und dass dieser Dank und diese Freude dann überfließen dürfen und zwangsläufig zu Taten führen werden, die dem anderen dienen. Dass wir darüber nachdenken und den Vater preisen und ihm danken. Amen.